Ja, es war 3.35 Uhr, als ich am Mittwochnacht wach wurde, plötzlich wach im Bett gelegen bin. Und das ist eigentlich immer der Moment, da fluche ich innerlich und denke, oh, warum kann ich nicht schlafen? Und eigentlich bete ich schon den ganzen Tag, denn ich wusste, dass ich heute bekannt geben musste, welches Predigtthema es werden soll. Ja. Mittwochs ist immer so unsere Deadline, da müssen wir bekannt geben, das wird am Sonntag das Thema sein. Und Mittwochnacht, also nicht Dienstag auf Mittwoch, sondern Mittwoch auf Donnerstagnacht, 3.35 Uhr, bing, waren die Augen offen. Und dann habe ich gedacht, gut, nützt nichts, jetzt hier im Bett zu liegen und zu jammern. Dann ging ich runter, mitten in der Nacht, ins Wohnzimmer, setzte mich da in meinen Ohrensessel. Das ist da, wo Gott und ich unsere gemeinsame Zeit miteinander haben. Und wer unser Haus kennt, der weiß, dass jeder Schritt mit einem Knarzen und mit biegenden Holz und mit lauten, also du kannst nicht leise in unserem Haus runtergehen. Und ich habe schon immer gewartet, dass Kerstin wieder aufspringt und sagt, was ist jetzt wieder? Aber sie hat tief und fest geschlafen, die hat gar nichts mitgekriegt. Auf alle Fälle, ich saß da unten und in meiner Bibellese war ich gerade bei 3. Mose, Speise und Sühneopfer. Und ich habe mir gedacht, nee, das wollt ihr bestimmt nicht hören. Das spricht euch bestimmt nicht an. Dann lag da noch so eine Lydia rum von meiner Frau. Und dann habe ich da durchgeblättert und bin über einen Artikel gestoßen über Tamar. Und dieses Kapitel, das hat mich echt neu angesprochen. Bevor ich da aber einsteigen will, müssen wir da noch etwas über die Hintergründe wissen von Tamar. Und zwar fangen wir da zurück im Volk Israel an. Da gab es damals mal diesen Jakob, der später noch den Beinamen Israel bekommen hatte, und der hatte 12 Söhne. Und ich habe mir gedacht, es bringt nichts, euch diese 12 Söhne-Name abzufragen, deswegen habe ich sie da hingeschrieben, weil das wäre eine längere Sache, bis ihr wahrscheinlich alle Namen da aufgezählt hättet. Und aus diesen 12 Söhnen sind nachher diese 12 Stämme Israels geworden. Nur damit ihr das so wisst. Der bekannteste, wer ist der bekannteste von diesen 12 Namen, die euch da so einfallen? Was würdet ihr sagen? Benjamin? Ich hätte jetzt auch Josef geschätzt, weil Josef war so der, wo am meisten Kapitel im ersten Buch Mose bekommen hat, denn er ist nachher die rechte Hand des Pharaos geworden und viele von euch kennen ja diese Geschichte. Jetzt aber dieser 4. Sohn Juda hier, um den soll es heute gehen. Er war es, der auf die Idee kam damals, seinen 11. Bruder Josef zu kidnappen, in die Zisterne zu schmeißen und dann an diese Händler, die nach Ägypten unterwegs waren, zu verkaufen. Also ganz interessant, dieser 4. Bruder hat den 11. Bruder quasi verkauft. Und er ist damals auf diese Idee gekommen. Und schon allein dadurch hat Juda ziemlich viel Schuld auf sich geladen. Mitten in dieser Josefs-Geschichte, die wir da lesen, poppt dann plötzlich so ein Kapitel auf, ein ganzes Kapitel, das nur um Juda geht. Und das ist ganz interessant. Wir sind in der Bibel, wenn ihr da den Finger drin haben wollt, im ersten Buch Mose, Kapitel 38. Da werde ich immer wieder draus erzählen. Aber mitten in der Josefsgeschichte plötzlich kommt ein Kapitel nur über Juda. Und dieses Kapitel, das ist irgendwie verstörend. Wenn ihr denkt, dass eure Familie irgendwie kaputt ist, dann schaut euch jetzt erstmal hier diese Familie an. Der Riss in Jakobs Familie, der wurde größer. Denn Juda, der trennte sich nicht nur räumlich von seiner Familie, sondern auch innerlich. Und dazu gehörte auch eine Freundschaft mit einem Mann namens Hira, die er pflegte, und dieser Hira, der war Kanaaniter. Jetzt tut sich hier natürlich die Frage auf, ist es eigentlich gut, mit Menschen befreundet zu sein, die einen anderen Glauben haben als du? Ich persönlich denke, es ist gut, wenn man sich bewusst ist, dass solch eine Freundschaft dich nicht von deinem Glauben wegbringen darf. Denn es besteht die Gefahr, dass falsche Werte dich beeinflussen werden. Und wir haben das schon öfters erlebt, dass falsche Freunde einen schlechten Einfluss auf Leute hatten und du irgendwann mal von deinem Glauben Abstand genommen hast. Aber auf der anderen Seite hast du auch die Möglichkeit, deine nichtchristlichen Freunde mit christlichen Werten zu beeinflussen. Und das ist die große Chance da dabei. Doch Judah befreundet sich nicht nur mit Hira, sondern er trifft dort auch noch einen anderen Kanaaniter, der heißt Shua. Und dieser Shua, der hat wohl eine hübsche Tochter, und in diese Tochter verliebt sich Judah. Wir wissen nichts über Namen von dieser Frau, aber manchmal ist es in so einem Text auch wichtig zu sehen, was nicht in diesem Text steht. Ja? Es ist immer interessant zu lesen, was da steht, aber manchmal ist es auch interessant zu lesen, was nicht da steht. Weil wir lesen nichts darüber, dass Judah Rücksprache mit seinem Vater Jakob hält, ob es gut ist, diese Frau zu heiraten oder nicht. Wir lesen auch nirgendwo, dass Judah irgendwie um Gottes Rat Fragen tut. Gott, soll ich diese Kanaaniterin mir zur Frau nehmen oder nicht? Nee, Judah geht nur hin, er sah sie und er nahm sie sich. Wir erfahren nicht mal den Namen von dieser Frau. Und hier muss man mehr als bei Freundschaft nochmal gut überlegen, wenn man jemand heiratet, der nicht den gleichen Glauben wie du teilst. Denn in der Ehe, da sind unterschiedliche Wertevorstellungen noch entscheidender als in Freundschaften. Wie wollen wir unsere Kinder erziehen? Welche Ziele wollen wir uns in unsere Ehe stecken? Welche Ausrichtung soll unsere Ehe haben? Man kann ja nicht mal miteinander beten, wenn man nicht mal den gleichen Glauben teilt. Und daher hat Gott uns nur eines bei diesem Thema ins Herz gelegt. Wenn es ums Thema Partnerwahl geht, dann hat er gesagt, dann sucht euch, wenn ihr Christen seid, einen anderen echten Christen zum Heiraten. Jetzt hat Judah aber das anscheinend nicht als wichtig erachtet. Es war ihm egal, er bekam 3 Söhne mit dieser Frau. Und das Interessante ist, die Söhne heißen Er, Onan und Schela. Also über dieses Er, da liest man schnell immer drüber hinweg. Denkt, hä? Er. Ja, Er heißt dieser Sohn. Und vielleicht sind auch diese Konsequenzen, die Judas Ungehorsam mit sich bringt, die Folgen nachher in seiner Familie. Was wir aber jetzt sehen werden, ist dieser Ungehorsam, der wie so ein roter Faden durch diese ganze Familie sich immer wieder zieht. Dieser erste Sohn Er wird von Judah mit einer Frau verheiratet mit dem Namen Tamar. Und dieser Name Tamar, wir wissen ja, in der Bibel haben Namen immer Bedeutung, der bedeutet Dattelpalme. Ja? Oder stattlich und stark. Und wir werden nachher in dem Text sehen, dass die Bedeutung dieses Namens auch tatsächlich einen Hintergrund hat. Es wird eigentlich über diesen ersten Sohn Er gar nichts weiter geschrieben als nur eine Sache. Er muss irgendetwas getan haben, das Gott so missfallen hat, dass er ihn sterben ließ. Vielleicht war ihr Familienalltag ein Albtraum. Aber auch hier sehen wir wieder diesen roten Faden des Ungehorsams gegen Gott, und Er, also dieser Er, musste sterben. Mehr wird über ihn gar nicht geschrieben. Irgendwas hat er getan, irgendwas musste in seinem Alltag gewesen sein, das Gott so missfallen hat, dass er ihn sterben ließ. Und jetzt gibt es, Tamar ist natürlich kinderlos geblieben, und jetzt gibt es ein Gesetz im Judentum, das wir heute fast gar nicht mehr kennen, und zwar das Gesetz der Schwagerehe. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Begriff schon mal gehört hat von der Schwagerehe. Und das sagt aus, eine der wichtigsten Aufgaben einer frisch vermählten Frau war es in der hebräischen Kultur damals nämlich gewesen, sie musste Stammhalter für ihren Ehemann gebären. Ja, vor allem Söhne, das waren begehrte Trophäen, Garantien, dass die Dynastie und das Vermächtnis des Mannes fortgesetzt werden. So wie mein Vater das gemacht hat, so wie ich das gemacht habe, nur Männer in die Familie zu setzen, so haben wir Garanten für den Namen Hildenbrand jetzt weitergesetzt. Und mein Vater hat mich damals so zur Seite genommen, hat mir erklärt, so ist es, so musst du das auch weitermachen. Und ich hoffe, Finlay, dass du das auch mal so weiter übernehmen wirst. Keine Kinder zu haben, war damals eine Schande für die Frau und im schlimmsten Fall sah man das sogar als göttliche Missgunst an. Und diese Schwagerehe, die bedeutete, dass wenn ein Ehemann kinderlos sterben sollte, fällt der Bruder die Pflicht zu, die Witwe zur Frau zu nehmen und mit ihr einen Sohn für den Verstorbenen zu zeugen und dadurch die Linie seines Bruders zu sichern. Krass, oder? Wäre für uns heute total obskur. Aber damals war das richtig ein Gesetz gewesen. Das Gesetz könnt ihr übrigens im 5. Buch Mose 25, Verse 5 bis 10 nachlesen, wer da mal sich schlau machen möchte, weil es gibt eine Ausstiegsklausel aus diesem Gesetz. Also wenn dir diese Schwägerin nicht zusagen sollte oder nicht gefallen würde, es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, da rauszukommen. Aber in diesem Fall hatte Judah, also der Vater von Er und Onan und Schela, das letzte Wort in diesem Fall. Und das letzte Wort bedeutete, der zweite Bruder Onan musste jetzt herhalten. Er musste ran und Tamar zur Frau nehmen, aber auch dieses Ehebett, das wurde für Tamar zu so einem Ort der Qual. Denn Onan verfolgte nämlich auch diese Tradition des Ungehorsams in seiner Familie und wollte nur diesen Sex mit Tamar. Aber er ließ den Samen auf die Erde fallen, heißt es dann. Und wenn manche unter uns sich fragen, woher eigentlich dieses Wort onanieren kommt, es findet genau hier seinen Ursprung. Onans Lebensmotto war es Vergnügen ohne Verantwortung. Onan gefiel es nicht, dass das Kind nicht ihm einmal gehören sollte und er verachtete es somit seinen Bruder und die Linie seines Vaters und eigentlich war es ein hoher Missbrauch einer ohnehin schon gebeutelten Frau. Aber wie ihr euch schon denken könnt, zieht auch hier der Ungehorsam Onans das Gericht Gottes auf sich. Und was macht er? Auch Onan muss sterben. Der skrupellose Judah hat wohl Söhne gezeugt, die ihrem Vater in Ruchlosigkeit gleichkommen. Und jetzt kommt der Moment, wo Judah plötzlich Angst bekommt. Denn er hat noch einen dritten Sohn, diesen Schela. Aber dieser Schela ist noch minderjährig und er ist noch nicht im heiratsfähigen Alter. Und eigentlich müsste er den Zeitpunkt der Volljährigkeit erreichen, bevor er Tamar ihm geben kann zum Heiraten und die Schmach von ihr dann quasi nehmen kann. Und insgeheim denkt sich aber Judah, dass nicht das Böse, was seine Söhne getan haben, ihnen den Tod gebracht hat, sondern vielleicht hat ja diese Tamar irgendeinen Grund, vielleicht ist sie die Ursache, dass seine Söhne einer nach dem anderen da sterben. Also wir haben Juda nicht als einen integeren Mann kennengelernt und das bedeutet, dass er bei seinem Vater Jakob schon nicht genau mit der Wahrheit es so genommen hat. Er hat ihm vorgelogen, wenn ihr euch daran zurückerinnert, dass sein Bruder Josef von dem wilden Tier umgebracht wurde. Und dieses Leid und der Schmerz, das dann bei Jakob ausgelöst wurde, Jakob sagt sogar, ich selber will sterben, um im Totenreich bei Josef zu sein, so sehr habe ich ihn geliebt. Und Juda hat es nichts ausgemacht, dass sein Vater so voller Leid und Schmerz leidet um seinen toten Josef, all die Jahre. Und wir können da auch wieder zwischen den Zeilen lesen, wie abgebrüht Juda da wohl gewesen sein muss. Und mit einer List versucht er nun, seinen dritten Sohn vor dieser Tamar zu schützen und sagt, Tamar, geh du so lange zurück in das Haus deiner Eltern, bis mein dritter Sohn Schela volljährig ist. Und erst dann kann ich ihn dir geben. Was Tamar aber nicht wusste, ist, dass Juda nicht im Traum daran dachte, dass er seinen letzten Sohn ihn ihr überhaupt geben möchte. Und so versuchte er, seine Schwiegertochter zu betrügen. Tamar geht also zurück in ihr elterliches Haus und wartet Tag für Tag auf die für sie erlösende Nachricht, dass sie wieder heiraten kann. Aber auch diese Nachricht, könnt ihr euch vorstellen, die kam nicht. Juda hätte sie aber auch freigeben können, das ist auch interessant, dass solange sie im gebärfähigen Alter ist, irgendjemand anders sie dann wieder heiraten kann. Aber das tat Juda auch nicht. Aber das ist so der Lauf der Zeit gewesen. Jahre vergingen, Schela war in der Zwischenzeit volljährig geworden, aber die Nachricht, die einzige Nachricht, die dann kam, war, dass die Frau von Juda gestorben ist. Und jetzt plötzlich fasst Tamar einen Plan. Und wenn wir bis jetzt dachten, irgendwas stimmt mit dieser Familie nicht, dann wartet jetzt erstmal ab, was jetzt kommt. Jetzt zeigt sich, warum diese Frau ihrem Namen gerecht wird. Warum sie stark, stattlich, so stark wie so eine Dattelpalme genannt wird. Tamar hörte, dass Juda auf dem Weg nach Timna war, um bei den Männern vorbeizuschauen, die seine Schafe schoren. Und so wie ich gelesen habe, waren diese Schafschererfeste, das waren die Feste überhaupt. Vielleicht sowas wie der Cannstatter Wasen heute oder irgendwie so die Feste. Da fließt der Alkohol in Strömen, da war ausgelassene Stimmung, da waren Leute mit guter Laune im Gepäck, sicherlich auch etwas, um seine sexuellen Bedürfnisse nach so einer Trauerzeit wieder zu befriedigen. Und Tamars Plan war es, dass sie sich ebenfalls auf dem Weg nach Timna machte. Im Gepäck hatte sie einen Schleier, um nicht erkannt zu werden. Und das Witwenkleid hat sie ausgezogen und irgendwas Aufreizendes angezogen. Und so stand sie auf der Straße nach Timna und wartete auf ihren Schwiegervater Juda. Und der kam dann auch und die beiden kamen dann auch ins Geschäft. Und ich finde es hochinteressant, dass die Bibel da wirklich ins Detail geht und überhaupt nicht da wässrig wird. Wie detailliert die Bibel hier dann wieder wird. Ja? Er fragt sie, na, wie sieht's denn mit uns aus? Und bietet ein Ziegenböckchen als Bezahlung an. Und sie sagt, bevor du mir das Ziegenböckchen bringst, lass mir dein Pfand da, gib mir deinen Siegelring mit der Schnur und deinen Stab. Deinen geschnitzten Stab. Vielleicht sehen wir daran, die Dringlichkeit bei Juda, denn allein dieser Siegelring war sowas wie ein Zahlungsmittel damals gewesen. Damit hatte er damals seine Verträge unterzeichnet und mit dem Siegelring beglaubigt. Und wenn der Stab, den er dagelassen haben sollte, sein Hirtenstab gewesen sein soll, dann war das ein Unikat, ein geschnitzter Stab war für einen Hirten ein Unikat. Das gab es nicht einfach nochmal so. Und wenn diese Dinge ihm so viel wert gewesen sind, dass er die als Pfand zurückgelassen hat, dann erkennen wir daraus auch wieder, wie dringlich es Juda gewesen ist. Heute wäre es, wie wenn ich zu einer Prostituierten gehen würde, die EC oder die Kreditkarte dorthin legen würde mit meinem Personalausweis. So vergleichbar ist es. Und die dann dort lassen würde, bis das Geld überwiesen ist. Aber der Deal stand und das Geschäft wurde vollzogen. Und wenn wir das jetzt mal juristisch ausformulieren würden, wäre das so gewesen. Für uns ist dieses Vorgehen vielleicht etwas befremdlich von Tamar, dass sie das gemacht hat. Allerdings muss man sagen, dass es für sie nicht wirklich Prostituieren gewesen ist. Denn sie hat jetzt bei ihrem Schwiegervater das eingefordert, was ihr von 3 Söhnen verwehrt blieb. Sie wollte ein Kind, um diese Stammeslinie weiterleben zu lassen. Sie wollte ein Ende der Schmach und sie hatte in all den Jahren gemerkt, in was für eine verdorbene und ruchlose Familie sie da eingeheiratet hat. Und anders konnte sie wohl nicht an ihr Ziel kommen. Sie wusste aber nur zu gut, dass wenn rauskommen würde, dass sie schwanger geworden ist, ohne verheiratet zu sein, wäre das ihr Todesurteil. Und wie ihr euch vorstellen könnt, so kam es dann auch. 3 Monate verstrichen und man konnte den wachsenden Bauch nicht mehr verbergen. Die Kunde wurden nun auch zu Juda getragen. Und hast du schon gehört, deine Schwiegertochter ist schwanger geworden. Juda schreit auf, was, Tamar schwanger? Das ist Hurerei. Bringt sie vors Dorf, zündet sie öffentlich auf dem Scheiterhaufen an. Und ich muss euch sagen, einen klassischeren Fall von Doppelmoral gibt es wohl kaum besser. Dass Juda zu Huren geht, ist in Ordnung, aber seine Schwiegertochter darf sich nicht prostituieren. Mit jeder Station dieses Mannes wird sein Charakter immer deutlicher. Tamar dachte sich schon, dass sowas kommt und schickte einen Boten mit einem Pfand zu Juda. Und während sie auf dem Scheiterhaufen zu ihrer Hinrichtung geschleift wurde, ging dieser Bote zu Juda und sollte ausrichten, dass sie schwanger von dem Mann geworden ist, dem dieser Ring und dieser Stab gehört. Und das war ein riskanter Plan, denn so wie wir Juda kennengelernt haben, hätte er den Ring und den Stab einfach verschwinden lassen können, um seine Ehre und sein Gesicht nicht zu verlieren. Aber hier nimmt diese Geschichte komischerweise eine Wendung. Als Juda erkennt, dass er seine eigene Schwiegertochter da geschwängert hat, fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Ich hätte dir damals meinen 3. Sohn geben müssen, den ich dir versprochen habe. Und das erste Mal erleben wir, dass Juda selber in seine eigene Schuld ihr ins Gesicht schaut. Er stellt sich seiner eigenen Sünde. Die Hinrichtung wurde kurzerhand wieder abgesagt, das Stroh wieder zusammengefegt und Juda nahm Tamar wieder in sein Haus, aber er schlief von da an nicht mehr mit ihr. Und Tamar wird interessanterweise für ihre Hartnäckigkeit belohnt. Es ist sehr interessant, wie jetzt im letzten Abschnitt dieser Geschichte die Bibel diese Geburt beschreibt. Tamar bekommt nämlich nicht nur ein Kind, sondern sie bekommt sogar Zwillinge. Und es heißt hier, dass ein Kind bei der Geburt die Hand herausstreckt und die Hebamme geistesgegenwärtig einen roten Faden um die Hand bindet, um festzustellen, welches das Erstgeborene ist. Das Kind zieht dann die Hand wieder zurück und das andere Kind kommt dafür zuerst zur Welt. Den ersten nannte man Peres Und zu ihm sagte die Hebamme, du hast dir den Durchbruch erzwungen und das zweite Kind mit dem Faden an der Hand, das nannte man Serach. Und ich habe das Gefühl, ihr seid erschlagen. Das ist doch eine krasse Geschichte. Und findet ihr nicht auch, dass solche krassen Geschichten eigentlich nicht in die Bibel gehören? Nein, im Gegenteil. Ich finde sogar echt glaubwürdig, es macht die Bibel glaubwürdig, dass solche Geschichten in der Bibel stehen. Das ist für mich wieder mal ein Beweis, wie glaubwürdig die Bibel wirklich ist. Es wird nichts verschleiert oder beschönigt, nichts unter den Teppich gekehrt. Die tiefsten Abgründe von uns Menschen werden offenbart und wer wir wirklich sind, wird offenbar. Und jetzt wundert sich vielleicht der eine, warum diese Predigt diesen Titel hat, der Heiland aus verzwickten Verhältnissen. Heiland, das ist ein altes Wort für Jesus. Derjenige, der uns das Heil und die Errettung bringt. Und wenn wir nun mal das Neue Testament aufschlagen, da kommt ganz am Anfang eine lange Aufzählung vom Stammbaum Jesus. Das ist immer das, wo ihr schnell überspringt, weil euch das zu langweilig ist, das durchzulesen. Aber wenn ihr mal das Matthäus-Evangelium aufschlagt und diese ersten Verse mit mir da lest, da heißt es nämlich, wenn wir diesen Stammbaum genau anschauen, dann schließt sich nämlich der Kreis wieder, was ich heute eigentlich sagen möchte. Da heißt es nämlich, dieses Buch in Matthäus 1, Vers 1, dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Er ist ein Nachkomme Abrahams und Davids. Abraham war der Vater von Isaak. Auf Isaak folgten in direkter Linie Jakob, von dem wir es da vorhin hatten, der Vater von Juda und seinen Brüdern Juda und Peres. Peres und Serach waren die Söhne Tamars. Wir haben jetzt die ganze Zeit gesehen, wie hartnäckig Tamar um den Nachkommen gekämpft hat. Und wie es dabei drunter und drüber ging. Wie Heinz hat vorhin gesagt, wie aus krummen Wegen Gott wieder gerade Wege gemacht hat. Und jetzt würde jeder denken, aber unser Jesus, der kommt doch hoffentlich nicht aus solch einer Stammeslinie. Eine Familie von lauter verruchten Lügnern und Betrügern und Huren und Ehebrechern. Und doch genau das sind die Vorfahren von Jesus. Nimm dir ruhig mal die Zeit und finde alle Namen und lese mal die Geschichten zu diesen Namen in diesem Stammbaum durch. Es wird vielleicht dein ganzes Weltbild erschüttern, aber Jesus kommt nicht aus einer heilen und heiligen Familie. Seine Vorfahren haben lauter Sachen gemacht, die nicht jugendfrei und für die wir heute ins Gefängnis kommen würden. Jesus stammt aus einer Stammbaumlinie von lauter zerrütteten Verhältnissen. Und wir denken oft, dass in christlichen Familien immer alles okay sein muss. Aber das führt nur zu Heuchelei. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann schauen wir mal in unsere Familien und merken ganz genau, wo es da wirklich hakt. Wir sind oft genauso zerbrochen und zerrüttet wie die Familien in der Bibel. In der Bibel gibt es so viele Familien, wo es drunter und drüber ging. Und genau aus solch einem Stammbaum, aus so einer Linie, kommt unser Heiland Jesus Christus. Und Gott hatte einen Plan über diese krummen Wege, hat er den geraden Weg quasi gemacht zu seinem Sohn hin. Und Gott wusste, dass Tamar zu diesem Plan dazugehören sollte. Aus ihr sollte einst ein Vorfahre von Jesus kommen. Und wir haben gesehen, über was für Umwege es dazu gekommen ist. Aber Jesus ist der einzig wahre und reine, der ohne Sünde, der nie betrogen oder gelogen hat. Er kam, um uns, unsere kaputten Verhältnisse, uns daraus zu retten. Für uns Kaputte, für uns Zerbrochene, für uns Süchtige und für uns Sündige ist er gekommen. Die Frage ist, willst du es dir endlich eingestehen, dass du auch so bist? Jesus bietet dir Heilung an. Jesus bietet dir Rettung aus diesem kaputten Leben an. Und es gibt diesen besseren Weg, wenn du es willst. Jetzt muss ich euch mal erzählen, in der letzten Woche hatte ich ein Gespräch mit einem muslimischen Mann. Vater von 4 Kindern und der mir einfach während der Behandlung seine Lebensgeschichte erzählte. Seine Frau ließ sich mit mehreren Männern ein und hatte verschiedene Affären. Und als es herauskam, flüchtete sie mit 3 Töchtern zu diesem Liebhaber. Und es war abzusehen, dass der sie früher oder später auf die Straße setzen würde. Dann rief sie an bei ihrem Mann, der sie wieder abholen sollte, denn er sei ja schließlich der Vater der Kinder. Dieser Mann, der packte seine Schwiegereltern als Zeugen ins Auto mit ein, fuhr dann, weiß nicht mehr was, Düsseldorf, Dortmund, irgendwie dorthin. Und ihr könnt euch die Schmach vielleicht vorstellen, als die ganze zerrüttete Familie vorm Haus des Liebhabers mit den Schwiegereltern vor den Kindern auf der Straße alles durchdiskutierten und stritten. Diese Ehe zerbrach natürlich und der vierte Kind, dieser Sohn, blieb beim Vater. Eines Nachts stahl dieser 16-, 17-jährige Sohn mit ein paar Kumpels das Auto vom Vater und fuhr nach Berlin. Als der Vater es merkte, rief er bei der Polizei an, die rieten ihm, seinen eigenen Sohn anzuzeigen. Denn wenn er es nicht tun würde, dann müsste er für alle Schäden, die aufkommen, die sein Sohn verursacht, gerade stehen. Also hat er seinen Sohn angezeigt. Als dieser Sohn dann gefasst wurde, waren die Schäden so groß, dass der Sohn ins Gefängnis musste. Nicht nur wegen Autodiebstahls, auch wegen Drogen und anderen Dingen, die da passiert sind. Bisher hat der Vater noch keine Möglichkeit, Kontakt gehabt mit seinem Sohn im Gefängnis zu reden. Der Vater hatte Zusammenbrüche, Krankheiten und Operationen stehen jetzt an. Und allein nur diesen Ausschnitt, den er mir da gegeben hat in den 20 Minuten, zeigte mir, wie zerrüttet das Leben von diesem Mann ist, von diesem muslimischen Mann. Ich hörte ihm nur zu. Und am Ende erklärte ich ihm das Gleiche, was wir heute Morgen gelernt haben. Es gibt solche Familien wie die von Juda und Tamar. Es gibt sie überall um uns herum. Wir sind alle keine Heiligen. Und ich weiß, dass im Islam Jesus nur ein Prophet ist. Aber ich sagte ihm, für mich ist Jesus der Sohn Gottes, der allein kann dir helfen. Das sagte ich diesem muslimischen Mann. Wenn du aus eigener Kraft irgendwann nicht mehr kannst, dann bete zu Jesus. Nur er kann dir Heilung und Rettung bringen. Das habe ich ihm gesagt. Und ich weiß nicht, wie diese Geschichte ausgehen wird, aber ich kann es euch erzählen, wenn ich Neues erfahre. Aber ich will mich, wie letzte Woche auch Thomas das hier gemacht hat, ich will mich hier anschließen und hier vorne diesen Treffpunkt Gebet euch anbieten. Wenn du ganz genau gespürt hast, dass du diesen Jesus brauchst, vielleicht sogar Heilung in deiner Familie brauchst, dann bin ich hier nach dem Gottesdienst hier vorne und gerne bereit, mit euch zu beten. Vielleicht willst du lieber mit einer Person deines Vertrauens beten, das ist super. Aber komm und mach den Schritt, Jesus ist da und er kommt aus solch einer Familie und er will dir Heilung bringen, denn er weiß, um was es in deiner Familie geht und wie es um dich steht. Nutze die Chance. Lasst uns jetzt aufstehen und beten zusammen. Herr, du siehst, wie zerbrechlich Familien sind und du siehst, wie kaputt sie an vielen Ecken und Enden sind. Und ich danke dir für die Geschichten aus deinem Wort, die uns zeigen, wir sind nicht alleine. Und danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist, um unsere Familien wieder zu reparieren, unseres Zerbrochenes, unser Kaputtes wieder heil zu machen. Unsere Sünde von uns zu nehmen, uns rein zum Waschen von unserer Schuld, unserer Sünde. Und Herr, dass du dafür gestorben bist, das macht uns sprachlos. Und ich danke dir für alle, die da sind, alle, die das hier heute hören durften. Und ich bitte dich, bewege du Herzen. Danke, dass du uns so nah sein kannst. Amen.